Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Heute in der Radio Siegen Spin-off-Edition, wie immer mit mir, Fabian, und natürlich wie immer mit Nordrhein-Westfalens coolstem Lehrer, Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Ja, danke schön. Sehr gut geht's mir. Also ich muss schon sagen, wenn du mich so anmoderierst, dann kann ich eigentlich, da bleibt mir die Spucke weg. Da habe ich nicht weiter eigentlich was hinzuzufügen. Es ist, ja, danke für die Lorbeeren. Liebster Fabiano, den ich so gerne als Schüler gehabt hätte.
Ich habe dich so anmoderiert, weil ich dich in der Kamera vor mir sehe und ich mir denke, Junge, Junge, der Endspurt vor den Sommerferien, der scheint seine Spuren bei dir zu hinterlassen. Ne? Du siehst ein bisschen übermüdet aus, mein Armer.
Ja, vor den Ferien ist eigentlich immer viel los. Man hat sowieso einiges zu tun. Und ja, wie es halt so ist, die Ferien können kommen. Und ich glaube, für euch da draußen gilt das Gleiche, oder?
Glaub mir, du hättest mich nicht gerne als Schüler gehabt. Ich glaube, das hätte auch relativ anstrengend sein können. Also es gab viele Lehrer, mit denen ich sehr, sehr gut klargekommen bin, aber es gab auch welche, die mich abgrundtief gehasst haben, glaube ich. Also, ja.
Tja, also es wäre auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Sollte irgendwann mal eine Zeitmaschine und irgendwas erfunden werden, womit man das mal so probeweise austesten könnte, ich würde es total gerne tun. Aber dann bräuchten wir auch so ein Licht wie bei Man in Black, weißt du, dass wir ganz kurzfristig zumindest alles vergessen.
Ja, direkt wieder löschen. Ja, ich möchte gleich mal wieder mit einer Schätzfrage einsteigen. Ich glaube, die hatten wir tatsächlich auch schon mal oder zumindest so in der Art, aber bei mittlerweile 220 Aufnahmen, die wir insgesamt hatten, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber irgendwas hat bei mir geklingelt. Ich glaube, wir hatten das schon mal so in der Art bei einer Folge mit einem artverwandten Fall. Aber bevor ich das mache, möchte ich einen Hinweis starten, und zwar an die Zuhörerschaft da draußen. Ihr hört uns jetzt hier Radio Siegen an gewohnter Stelle. Ihr könnt uns auch sehen in Siegen, und zwar gar nicht mehr so lange hin, 31.07. im oberen Schloss, absolut traumhafte Location im Rahmen des Open-Air-Kinos. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, war absolut herrlich, so vom Feeling her, vom Flair, von der Location. Und damit ihr nicht nur uns da auf der Bühne seht und wir euch einen erzählen, haben wir hier bei Radio Siegen so ein bisschen rumgeschaut und den großartigen Flo Rubens direkt verhaftet und ihn und seinen Schnurrbart quasi auch auf die Bühne gezwungen.
Ich stelle mir gerade vor, wie der Schnurrbart so hinterher springt oder so, wenn Flo zu schnell kommt. Ja, Leute, das wird auf jeden Fall ein Fest, würde ich sagen. Ich freue mich tierisch. Und dass wir in der Rubensstadt mit dem großartigen Florian Rubens da vorne stehen können, das wird, glaube ich, richtig cool. Die Radio Siegen Family tritt vereint quasi auf. Die Location ein Traum. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und dann wird es ein richtig, richtig schöner Abend. Wir würden uns tierisch freuen, euch dort zu sehen.
Ja, und da wird sich auch so ein bisschen so ein Kreis schließen, denn Flo, da bin ich hier mit den Namen durcheinander gekommen, weil das hat eine Geschichte, Flo sollte Daniel schon mal vertreten im Heimhoftheater letztes Jahr. Da konnte Daniel nicht, da war er unabkömmlich aufgrund von so einer Arbeitsgeschichte, internationaler Lehreraustausch. Da ist Flo allerdings unpässlich gewesen. Der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass er auch im Radio längere Zeit gefehlt hat. Vielleicht sprechen wir da kurz auf der Bühne ein bisschen drüber, was da gewesen ist. Und damals ist dann Steffen aus unserer True Crime Family, unser Sauerland-Korrespondent, eingesprungen. Und es war trotzdem ein herrlicher Abend, aber jetzt schließt sich dann der Kreis auch mit Flo auf der Bühne.
Zusätzlich wird Geschichte geschrieben. Ja, ihr habt richtig gehört. Kriminelle Intelligenz, die KI wird zuschlagen. Chapter One is in the making. Was das bedeutet, werdet ihr an diesem Abend erfahren. Vielleicht werden wir vorher ein wenig bei Insta spoilern. Um das mitzubekommen, müsstet ihr uns natürlich auch folgen.
Ach, das war ein sehr, sehr dezenter und auch absolut, wie soll ich sagen, professioneller Aufruf. Folgt uns bei Insta. Helft uns da zu wachsen, 7200 haben wir bald, lasst uns mal die 8000 voll machen, mein Ziel sind ja immer noch die 10, aber kleine Baby-Steps, da bin ich schon zufrieden mit, nicht zu große Ziele anvisieren, eins nach dem anderen.
Fabian, wir sind im Radio, hier läuft hier und da schon mal Werbung, die Leute wollen jetzt nicht noch mehr Werbung hören, jetzt ist Schluss, wir müssen loslegen. Ich weiß, ich spreche euch gerade aus der Seele.
Na gut, dann komme ich zu der Schätzfrage zurück, die ich eben so frech angeteasert habe.
Das ist auch wieder so spannend. Wie kommen wir zum Abschweifen? Einfach mit irgendwas losrennen und dann einfach was komplett anderes machen.
So ja, wie das ist gerade schon wieder, sorry. Vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne? Also das können wir ganz gut auf jeden Fall.
Ja,
wir hatten schon mal, glaube ich, über diese Zahl und diese Thematik gesprochen, denn wir sprechen heute über einen Fall, über einen Mord an einer Sexarbeiterin, und wir haben das schon öfter im Podcast beleuchtet, dass eben Sexarbeiter, speziell Sexarbeiterinnen, eine eher extrem vulnerable Gruppe darstellen, eine, die auch immer wieder Ziel von Gewalttaten wird, sei es jetzt mal Freier, die nicht bezahlen wollen, Freier, die vielleicht irgendwelche Gewaltfantasien auch ausleben, mit der Dame, weil sie halt der Meinung sind, ich habe bezahlt, ich kann machen, was ich möchte, aber eben auch immer wieder Mordopfer werden, eben weil ihr Beruf sie ja beruflich bedingt eben immer wieder in gefährliche Situationen bringt, ne, in die Frauen im Alltag eher selten kommen, also mit Männern, weiß ich nicht, in verschwiegene dunkle Gassen gehen, mit fremden Männern in Hotels treffen, in irgendwelchen Hinterhöfen treffen, bei denen ins Auto steigen, Sachen, wo bei Frauen auch gerade heutzutage oft die Alarmglocken läuten. Das ist in diesem Gewerbe eben absolut gang und gäbe, täglich Brot, und dadurch steigt natürlich auch das Risiko, Opfer zu werden. Ich glaube, da gibt's abweichende Zahlen, aber das Risiko, Mordopfer zu werden, ist zwischen 14 und 18 Mal höher als für eine normale Frau innerhalb der Gesellschaft.
Wahnsinn, unglaublich. Also es spricht Bände, ja. Das spricht Bände, denn das bedeutet ja auch zweierlei Dinge. Zum einen, dass dort eine Menge Männer draußen sind. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Mörder dementsprechend Männer sein werden, was ja nicht sein muss, aber kann. Diese Fantasie mit sich führen, ja, das ist so das eine. Und auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, dass, ja, wie du gerade sagtest, wie vulnerabel diese Damen sind, die dann in dieser Branche arbeiten. Ne? Also wie gefährlich das wirklich ist. Du musst dir mal vorstellen, du gehst tagtäglich zur Arbeit und weißt nicht, ob du wiederkommst, so ungefähr. Oder was dir angetan wird. Schrecklich.
Die Täter sind natürlich meistens Männer. Also zwischen 80% und 90% aller Gewaltstraftaten werden von Männern verübt. Männer sind auch häufiger Opfer als Frauen, das kommt auch dazu, aber natürlich sind auch Frauen sehr, sehr häufig Opfer und dann eben, wie gesagt, in der Regel Männer die Täter. Ne? Das ist eben ja eine traurige Wahrheit, die da eine Rolle spielt.
Ja, die Einschränkung meinerseits eben bezog sich eher auf den sexuellen Akt. Ja, also die Menschen, die zu Sexarbeiterinnen gehen, sind wahrscheinlich in erster Linie Männer, aber es müssen ja nicht nur Männer sein, so meinte ich.
Genau. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Wie viele Sexarbeiterinnen in Deutschland arbeiten, das kann man gar nicht so genau sagen. Schätzungen gehen von einer Zahl zwischen 90.000 und 400.000 aus, also das ist so ein relativ großer Raum. Das liegt daran, dass offiziell gemeldet nur 32.300 sind, also es ist ja ein offizielles Gewerbe, wo man sich anmelden kann, wo es tatsächlich auch eine Gewerkschaft gibt, die es allerdings spielt eigentlich keine Rolle. Und ja, wie man sich das vorstellen kann, ist das auch ein Berufsmodell, das eher in den jungen Jahren erfolgsversprechend ist. Also gute 80% sind zwischen 21 und 40 und nur etwa 17%, 17 bis 18 besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Also der bei weitem größte Teil dieser Frauen kommt aus dem Ausland. So wird es auch beim heutigen Opfer sein. Der bei weitem größte Teil mit circa 35-40% wird von jungen Frauen aus Rumänien gebildet. Und auch das ist heute in unserem Fall der Fall. Also die junge Dame, über die wir heute sprechen, ist ebenfalls aus Rumänien gekommen mit dem Ziel, in Deutschland einfach ein besseres Leben aufzubauen, besser zu verdienen als in ihrem Heimatland und wie so viele dann auch in die Sexarbeit gerutscht. Man kann nicht so richtig sagen, wie viele das freiwillig tun oder unfreiwillig. Das ist ja auch immer so eine Debatte, ne? Viele tun das freiwillig, das ist Empowerment, man verdient sehr gut und so. So eine Glorifizierung dieses Berufes, der auch ja medial immer wieder stattfindet, dadurch, dass dann irgendwelche, weiß ich nicht, Leute, die im Milieu gearbeitet haben, irgendwie zu Wort kommen und das so ein bisschen glorifizieren oder irgendwie ihre Sicht der Dinge darstellen. Man geht allerdings davon aus, dass lediglich 10-20% der Frauen dem Beruf wirklich freiwillig, komplett freiwillig nachgehen und der weitaus größte Teil irgendwo zwischen 80-90% das eben aus Zwang tut, sei es jetzt Leute, die dann mit dem Versprechen nach Deutschland gelockt werden, hier als Haushaltshilfe oder Pflegekraft zu arbeiten, dann kriegen die ihre Pässe abgenommen und haben keine andere Chance mehr, kennen das Land nicht, kennen die Sprache nicht und werden dann quasi verschachert. Ne?
Sind auch unglaublich angewiesen auf die Menschen, die ihnen dann alles bieten wollen. Ja.
Also eine ganz, ganz dreckige Nummer. Also die Dame, um die es heute geht, die hat zumindest freiwillig den Beruf ergriffen. Allerdings freiwillig in dem Sinne, weil sie da einfach die beste Chance für sich gesehen hat. Ich denke, hätte sie eine andere Möglichkeit gehabt, auch was den Verdienst angeht, hätte sie wahrscheinlich auch eine andere Möglichkeit ergriffen. Die Risiken sind dabei natürlich exorbitant. Also nicht nur die Risiken, irgendwie ja Opfer von Gewaltverbrechen zu werden oder sexuell übertragbare Krankheiten zu bekommen. Es gibt erhöhte Suizidraten, es gibt eine erhöhte Depressionsrate, auch Suchtverhalten spielt eine viel, viel größere Rolle als in anderen Teilen der Bevölkerung. Und es gibt gerade auch bei den Frauen, die halt gezwungen werden, eine hohe Rate von schwerster Traumatisierung. Also da entwickeln tatsächlich Leute aufgrund dieser Zwangslage und der Behandlung durch Freier und durch ihre ja, Zuhälter derart posttraumatische Belastungsstörungen, die vergleichbar sind mit der von Kriegsveteranen in Kriegseinsätzen. Also
glaube ich dir aufs Wort. Ja, glaube ich dir aufs Wort. Wenn du dir überlegst, was das alles bedeutet, welche Opfer die erbringen müssen und auf sich nehmen müssen, was mit dem eigenen Körper passiert. Ja, also ich würde mal sagen, so ein Nebel der Bewusstlosigkeit der eigenen Wahrnehmung sozusagen, der sie umgibt bei der Ausführung dieser Tätigkeit, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kann ich mir halt vorstellen, dass Abschalten für viele das einzig bewährte Mittel ist, um irgendwie da durchzukommen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch Traumata auslöst. Natürlich.
Ja, ja. Ich glaube halt auch oft, dass das Frauen sind, die dann auch von ihren Kunden, von ihren Freiern eben ja wirklich als Ware gesehen werden. Ne? Der Kunde, der Freier sieht dann, dass er eine Dienstleistung bezahlt hat. Und da werden dann, glaube ich, auch oft irgendwelche Fantasien, vielleicht auch irgendwelche abgründigen Fantasien umgesetzt, die man vielleicht mit dem Partner im Alltag nicht umsetzt oder vielleicht sich gar nicht anzusprechen traut. Also ich glaube, diese Frauen in diesem Bereich, in dieser Bubble, die müssen sehr, sehr viel ertragen.
Es ist definitiv moderne Sklaverei und wahrscheinlich wird auch die Taktung vorgegeben. Also stell dir mal bitte vor, was das bedeutet. Jemand anderes sagt dir, was du körperlich zu tun hast. Ja, und du bist jetzt nicht, sag ich mal, bei einem Job, wo du irgendwie motorisch gefordert bist, ja, am Fließband quasi immer die gleichen Tätigkeiten auszuführen, sondern wo jemand wirklich sagt, jetzt gehst du und jetzt gehst du und jetzt gehst du und dahinter mit der Peitsche und jedes Mal diese Demütigung. Wie krass ist das denn? Was macht das denn mit dir? Natürlich bist du dann traumatisiert.
Ja, und natürlich basiert diese sexuelle Begegnung eben zwischen Prostituierter, zwischen Sexarbeiterin und Kunden, Freier, einfach rein auf so einer wirtschaftlichen Transaktion. Ich meine, im Idealfall basiert eine körperliche Zusammenkunft auf irgendeinem Gefühl. Ob das jetzt Liebe ist, das ist natürlich der Optimalfall. Oder ob das einfach nur pures Verlangen ist bei einem One-Night-Stand, dass man sich sieht, attraktiv findet und was passiert. Weil das ist trotzdem ein Gefühl und das ist trotzdem auch ein konsensuelles Gefühl. Ne? Mhm. Und hier haben wir halt eine reine wirtschaftliche Transaktion, wo eine Partei vielleicht wirklich ja einfach abschalten muss, um das zu ertragen, weil die auch weiß, ich muss diese Transaktion heute, weiß ich nicht, 5, 10, 15 Mal erbringen. Und das ja auch, weißt du, selbst wenn du jemand bist, der frei liebt und der mit One-Night-Stands keine Problematik hat, du gibst ja trotzdem deinem Partner, deiner Partnerin, mit der du in dem Moment zusammen bist, immer ein Stück von dir, ein Stück deiner Intimität preis, ne? Und das passiert hier einfach wie so eine Fleischbeschau auf so einer wirtschaftlichen Ebene dutzende Male am Tag, wenn es hochkommt. Das ist wirklich, also ich finde, das ist ein sehr, sehr schlimmer Gedanke.
Definitiv. Ich habe mal eine Doku gesehen, in der eine Prostituierte sagte, dass sie mit jedem Freier ein Stück ihrer selbst verliert.
Also ich will jetzt auch gar nicht Prostitution an sich schlecht reden, ne? Also ich finde, wenn eine Frau das selbstbestimmt ausübt, so ohne Zwang und sie wirklich dann auch Herrin ihres Geldes ist und sie hat selbst entschieden, diesen Weg zu gehen, dann ist das von mir aus vollkommen fein. Aber ich rede eben von diesen ganzen Grau- und Dunkelbereichen, die ich als sehr, sehr belastend empfinde. Und ich aus meiner Sicht finde auch dieses ganze Modell einfach sehr, sehr reizlos. Europa oder Deutschland gilt ja als Bordell Europas. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Das liegt eben an unserer sehr liberalen Gesetzgebung auch hier. Das ist eine sehr, sehr attraktive Mischung. In skandinavischen Ländern gibt es das sogenannte nordische Modell. Da ist der Sexkauf verboten. Die Freier können bestraft werden. Hier herrscht eine Erlaubnis. Hier können die Damen sich anmelden. Hier herrschen hygienische Standards. Und aufgrund der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands herrscht halt eine hohe Kaufkraft. Das heißt, die Preise sind ganz gut. Und das ist natürlich für diese ganze Umwelt, Unterwelt, die da dran hängt, einfach ein super, super geiles Konglomerat. Also hier lohnt es sich richtig, dieses Business zu starten.
Ja, ist mir bekannt. Doch kehren wir mal zum Fall zurück oder fangen wir überhaupt mal damit an, würde ich sagen. Bisher weiß ich nur eine junge Rumänin, jung nehme ich an, kommt nach Deutschland und geht dann eigeninitiativ in diesen Bereich, in diese Branche.
Ja, Ja, die junge Frau heißt Christa. Sie wächst in Rumänien auf und ist das jüngste von 5 Kindern. Sie macht einen Schulabschluss, allerdings also nur sowas wie Realschule, und arbeitet dann relativ früh in der Fleischerei, macht da eine Ausbildung quasi. Sie würde gerne höhere Bildung anstreben, aber sie muss ihre Familie unterstützen. Also dieser Weg zu vielleicht akademischen Weihen, der ist ihr direkt verwehrt, weil eben die Realität ist, dass die Familie unterstützt werden muss.
In Rumänien?
In Rumänien,
okay, ja. Und dann kommt sie alleine nach Deutschland oder mit ihrer Familie oder wie ist das?
Nein, wie so viele Leute zieht es sie dann ins Ausland, um ihre Familie eben weiter zu unterstützen. Das ist ja, keine Ahnung, das ist ja ein super, super häufiges Phänomen. Das hast du bei, weiß ich nicht, subsahara-afrikanischen Flüchtlingen, die dann kommen, wo dann einer ausgewählt wird, so schlag dich nach Europa durch und wenn du es schaffst, dann schick uns bitte jeden Monat Geld. Das hast du eben im ehemaligen Osteuropa sehr, sehr häufig. Das gibt's in jedem Kulturkreis. Ne? Und sie kommt eben auch 2010 nach Deutschland in der Hoffnung, hier irgendwie Fuß zu fassen, hier mehr zu verdienen, vielleicht im Pflegebereich, so vielleicht auch so Haushalt. Sie ist da nicht auf irgendeine Sache festgelegt, merkt dann aber relativ schnell, dass in Deutschland eben die Jobs auch nicht auf der Straße liegen und dass vor allem für Berufe in Deutschland oder für die berufliche Perspektive in Deutschland eben der Erwerb der deutschen Sprache sehr, sehr zentral ist. Das hast du in anderen Ländern beispielsweise nicht so, wo dann hoher Fokus beispielsweise auf Englisch liegt, ne? Also auch in Skandinavien beispielsweise. Aber hier ist es eben so, dass die Integration in Deutschland und auf dem deutschen Arbeitsmarkt einfach sehr, sehr stark mit dem Erwerb der Sprache verknüpft ist.
Und da kommt sie nicht besonders weiter, ne? Zu Probleme mit.
Da hat sie Probleme. Also die deutsche Sprache, die wird ihr zeitlebens ein Buch mit 7 Siegeln sein. Also sie spricht unglaublich gebrochen nur, kann sich wirklich nur so mit Händen und Füßen verständigen. Und so ist sie eigentlich schon wieder dabei, ihre Zelte abzubrechen, als sie auf eine Zeitungsannonce stößt, die so Damen für den Escort-Bereich sucht. Das klingt alles relativ seriös. Erstmal stellt sich dann aber heraus, dass es da weniger um so glamouröses Escort geht, sondern doch um ganz normale Bordellprostitution. Also, dass alles so in dieser Anzeige ein bisschen schillernder geschildert war, als es letzten Endes dann die Realität darstellte. Und soweit wir wissen, entscheidet sie sich aber trotzdem freiwillig dafür, da eben Ja zu sagen und in diesem Bordell zu arbeiten. Wahrscheinlich, weil sie eben keine andere Perspektive sieht, weil auch der Lohn vielversprechend erscheint. Und wahrscheinlich auch, weil sie da jemanden kennenlernt, und zwar eine andere Prostituierte, die auch aus Rumänien kommt, mit der sie sich anfreundet und mit der sie auch eine WG dann gründet.
Ja, wie soll es auch anders sein? Ja, also das, so wie du es beschreibst, passt ja eigentlich auch in so eine typische Erzählung oder irgendeinen Film, würde ich mal sagen, wo man halt eben so die Vertrauensperson findet, mit der man sich versteht, mit der man die Sprache teilt, mit der man sich endlich nach all dieser Zeit, nach dieser zähen Zeit des Durchbeißens austauschen kann und die auch die Kultur versteht und vielleicht auch ein ähnliches Schicksal mit sich bringt. Und vielleicht werden sie sich auch gedacht haben, hey komm, so schlimm ist ja nicht, probier doch mal aus. Das wird sowieso nur eine temporäre Sache, bis du irgendwie auf beiden Füßen stehst und dann kannst du hier noch aussteigen. So eine Nummer ungefähr.
Genau, ich glaube, dass das ganz schnell so eine Sogwirkung entfaltet. Das hast du ja auch ganz oft bei Gastarbeitern aus den ersten Generationen, dass die auch wirklich mit dem Mindset gekommen sind, 4, 5, 6 Jahre haue ich in Deutschland richtig rein, verdiene für meine Verhältnisse unglaublich gut, kehre dann in die Heimat zurück und kann mir dann hier was aufbauen. Und man dann doch irgendwie in Deutschland eine Heimat gefunden hat, doch auch irgendwie diesen höheren Verdienst, diesen höheren Lebensstandard zu schätzen gewusst hat und dann eben nicht wieder zurückgegangen ist, ne? Und so kann ich mir das hier auch vorstellen, dass man irgendwie denkt, okay, ich beiße den sauren Apfel, ich mache das ein Jahr, ich mache das 2 Jahre, ich gucke nebenbei, was ich mir aufbauen kann, dann man trotzdem in so eine Routine einfach fällt, ne?
Und der Punkt einfach auch bei der Prostitution ist natürlich an dieser Stelle, das ist super schnell verdientes Geld, ja. Es ist, also abgesehen von dieser enormen Überwindung und diesem Ekel und all dem, was wir vorhin schon ausführlich debattiert haben, kostet es erstmal keine weiteren Fähigkeiten. Du musst nicht irgendwie mit so einer Ausbildung da reingehen, du brauchst keinen Meisterbrief, du musst dir kein Zertifikat anerkennen lassen und verdienst relativ schnell wahrscheinlich ganz gutes Geld, könnte ich mir vorstellen, oder zumindest okayes Geld im Vergleich oder besseres Geld als das, was sie vorher verdient hat.
Das ist, glaube ich, auch ganz stark davon abhängig, in was für eine Struktur du da gerätst, was dann der Zuhälter oder der Vermieter, das sind ja oft so Wohnungsprostitution, wo man dann einfach eine Wohnung bezahlt und dann einfach, ja, sobald man die abbezahlt hat, dann der eigene Verdienst losgeht, ne? Das hängt, glaube ich, unheimlich stark davon ab, was man da nebenbei abdrücken muss. Aber natürlich sind die Verdienstmöglichkeiten wahrscheinlich schon besser als in der Fleischerei in Rumänien.
Ja, und auch
Wenn
vielleicht in der
man,
Pflege in Deutschland. Auch das kann
ja,
sein.
auch das
Auch
wahrscheinlich,
das
ne?
ist Teil der bitteren Wahrheit hier hinter dieser Geschichte.
Aber wahrscheinlich auch nicht immer, ne? Also ich glaube, man glorifiziert die Verdienstmöglichkeiten da sehr. Ich glaube, wie gesagt, selbstbestimmte Menschen, die da ihr eigenes Ding machen, die auch nicht auf Zuhälterei angewiesen sind, die verdienen, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da gibt's auch viele, die für deutlich weniger da ihre Würde aufgeben, als wir das dann tatsächlich denken würden. Und das ist ja der zentrale Punkt. Du hast recht, man braucht kein Zertifikat, man braucht keine Ausbildung, man muss keine besonderen Skills vorweisen. Aber du musst es eben schaffen, wenn du nicht da rein gezwungen wirst und gezwungen wirst, es zu tun, du musst es eben schaffen, jeden Tag so ein bisschen deine Würde vor der Tür zu lassen und diese Entscheidung zu treffen, jetzt wieder da quasi zu jedem, der reinkommt, freundlich zu sein, auch wenn es dir noch so sehr widerstrebt, ne?
Ja, genau.
Aber du hast auch recht, natürlich. Ich glaube, dass man da jemanden aus seinem eigenen Kulturkreis kennenlernt, vielleicht auch mit einer gleichen Geschichte, das ist ein sehr, sehr großer Trost und auch sehr, sehr wichtig dann in dem Fall für sie. Jedenfalls, ja, erlangt sie da schnell irgendwie so ein bisschen so eine Stammkundschaft. Sie kommt gut an bei den Männern, ist eine attraktive junge Frau und unter dem Arbeitsnamen Vanessa, da bietet sie dann quasi ihre Dienste an und wird auch gut gebucht. Also ihre Chefin, es ist eine Dame in dem Fall, die ist hochzufrieden mit ihr.
In welcher Stadt sind wir denn eigentlich?
Wir sind in Düsseldorf.
In Düsseldorf. Okay.
Im November 2011, da lernt sie dann auf der Arbeit Ali D. kennen. Ali D. ist ja ein Freier, aber erstmal einer von denen, die eher ungewöhnlich sind. Denn es gibt tatsächlich auch diesen Klischee-Freier, der erstmal mit den Frauen nur reden möchte oder nur kuscheln möchte, der also so, ja, offensichtlich zu Hause oder im realen Leben wenig körperliche Nähe erfährt oder wenig soziale Interaktion erfährt und nicht die Möglichkeit hat, seine Gedanken mal zu äußern oder über Dinge zu sprechen. Und das möchte er. Also er ist erstmal nur jemand, der nach Kommunikation sucht, der nach Nähe sucht, der für den sexuelle Dinge erstmal keine Rolle spielen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine sehr angenehme Abwechslung, denn wie gesagt, ich glaube, die werden da oft auch mit Kundenwünschen konfrontiert, die einfach nicht schön sind, ne? Weil da, glaube ich, wirklich oft Leute hinkommen, die ja vielleicht in ihren Beziehungen so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine gewisse starke Konservativität haben und auch keine gute Kommunikation mit ihrer Partnerin oder und deswegen vielleicht über Wünsche und Sehnsüchte gar nicht sprechen und das dann eben anderswo sich holen und einfordern.
Ja, das denke ich auch. Ali D. ist also ein eher untypischer Kunde. Und wie alt ist er denn?
Der ist 40.
Okay. Weiß man Näheres über ihn und sein Leben?
Ja, spärlich, das ist so ein bisschen dieser deutsche Quellenschutz, also diese ganze Geschichte, dass in Deutschland natürlich Leute, die mit Verbrechen beteiligt sind, dass da nur so das Nötigste rauskommt, aber so ein paar Sachen wissen wir auf jeden Fall. Die junge Rumänin gefällt Ali D. auf jeden Fall sehr und sie ist jetzt schnell so seine Stammdame, zu der es ihn immer wieder zieht und wo er immer wieder seine, ja, Kuscheleinheiten und seine Gesprächsstunden sucht. Wie gesagt, für sie ist das natürlich dann wirklich leicht verdientes Geld, ne, weil sie eben sich nicht überwinden muss, irgendwas Schlimmes zu tun. Sie muss nur zuhören, sie muss ein bisschen Zuneigung schenken, was natürlich vielleicht auch je nachdem schwer ist, wenn man es einfach nicht möchte. Aber es geht eben nicht damit einher mit Dingen, die sie sonst so tun muss.
Ja, verstehe ich total.
Und Ali D., der wirkt relativ weltmännisch. Die beiden, die sprechen auf Englisch miteinander. Er spricht ein ganz gutes Englisch. Sie kann das auch auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, auch schön für sie, sich einfach mal austauschen zu können, einfach mal auch mal sprechen zu können. Und er hat so einen, wie gesagt, so einen weltmännischen Touch. Er scheint ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Also er ist großzügig, er ist auch gut gekleidet. Und erzählt ihr dann irgendwann nach einiger Zeit auch, dass er sehr, sehr erfolgreiche Geschäfte macht, einiges an Geld auf der hohen Kante hat. Und das nimmt sie dann erstmal so hin. Sie kann nicht ahnen, dass das alles nur Bullshit ist. Also Ali D. spielt da quasi eine Rolle. Denn
Okay.
in seinem Leben ist er ein ziemlicher Versager. Und so wie andere Leute bei diesen Frauen vielleicht irgendwelche sexuellen Gelüste ausleben, die sie im Alltag nicht ausleben können, spielt Ali D. quasi ein Leben, das er normalerweise nicht hat.
Ach, spannend. Das heißt, er begibt sich in ein Kostüm, verkleidet sich als so Dressman, hat ein bisschen Schmuck, bisschen Bling-Bling und sowas und geht dann dorthin und sagt so, hey, ich komme gerade aus so und so von der Geschäftsreise zurück und bin gerade gelandet, irgendwie so.
Genau, also das ist auch ein Muster in seinem Leben, dieses Lügen und dieses Frauen beeindrucken wollen durch irgendwelche Lügenkonstrukte, das kommt dann später im Prozess auch raus. Da geht es dann darum, dass Frauen aussagen, die ihn im Laufe seines Lebens so kennengelernt haben, und zwar in Bordellen und außerhalb von Bordellen, und die er immer jeweils beeindrucken wollte, indem er eben den super erfolgreichen Geschäftsmann gespielt hat. Und dann aber relativ schnell klar war, dass hinter der Fassade das eben überhaupt nicht so ist, dass da tatsächlich jemand steckt, der deutliche Geldprobleme hat sogar. Also das totale Gegenteil dessen, was er da nach außen verkörpert hat.
Aber scheinbar noch ausreichend Geld hat, um ins Bordell zu gehen und halt diese Geschichte zu spielen. Das heißt also, das ist sozusagen der Luxus, den er sich gönnen kann.
Er ist verschuldet und er macht dann auch immer wieder irgendwie so kleine Hehlergeschäfte, vertickt quasi alles, was ihm in die Finger kommt, um das aufrechthalten zu können, ja.
Na gut. Und er kommt aus Düsseldorf?
Aus der Peripherie irgendwo rundherum, ja.
Okay.
Genau. Ja, ich habe mal so eine Doku gesehen, wo eine Dame interviewt wird, die in so einem Ausstiegsprojekt für Prostituierte arbeitet, also die quasi mit denen ins Gespräch kommt, wie so eine Streetworkerin, und dann versucht die so da rauszulotsen, den Perspektiven aufzuzeigen, und die sagt tatsächlich, dass es gar nicht so selten ist, also dieses Klischee vom Freier, der einfach mal reden möchte, der einfach mal in den Arm genommen werden möchte, das kommt häufiger vor, als man denkt. Ich glaube, dass wir generell auch in einer Zeit leben, wo aufgrund von irgendwelchen falsch verstandenen Rollenbildern, von vielleicht auch Rollenunsicherheiten, kommunikative Probleme zwischen Männern und Frauen irgendwie häufiger zutage treten. Vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, da hat man sich ja nicht für so viel interessiert, weißt du, da musste jeder in seiner Rolle funktionieren. Heute, wo so eigene Gedanken und Psychohygiene so im Vordergrund stehen und man einfach auch mehr erwartet von der Partnerschaft, da sind viele Leute, glaube ich, gar nicht so richtig dafür gewappnet, sich wirklich auf einer ehrlichen, kommunikativen Ebene zu begegnen. Und viele Beziehungen sind auch, glaube ich, tatsächlich eher Zweckgemeinschaften. Und das ist dann, glaube ich, da der Ausdruck. Da kommt das dann raus, ne? Dass dann die Leute sich trotzdem nach Zuneigung und nach Kommunikation sehen, das aber in ihrem Alltag nicht finden, weil sie eben aus den falschen Gründen in den falschen Beziehungen sind.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Inwieweit, also das ist
zumindest so meine Interpretation.
Ja, nee, da ist mit Sicherheit was Wahres dran. Also ich glaube, inwieweit das so wirklich der Fall ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so eine Psychogesundheit im Prinzip eine wirkliche Rolle spielt, dass man sagen kann, okay, es ist wichtig, wie es einem geht, und auch andere hören dir zu. Ich glaube, das hängt wirklich sehr arg von der Bubble ab, in der du dich bewegst. Davon bin ich sogar fest überzeugt. Ich glaube viel eher, dass wir so im Gros in einer Gesellschaft leben, in der man das vielleicht nicht unbedingt hören möchte, in der man vielleicht oberflächlich mal nachfragt, so ganz amerikanisch oder auch französisch, ça va, so ungefähr, weißt du? Und das war's dann ungefähr. Und ich glaube, dass dieser Schrei nach Kommunikation bei vielen gegeben ist, und man darf nicht vergessen, wo sucht man sich das? Vielleicht im Bereich oder in Bereichen der Anonymität. Und das findest du halt vielleicht im Internet unter irgendwelchen Nicknames, aber es ist halt eben kein Real-Life-Talk. Und dann ist natürlich ein Bordell vielleicht für viele ein interessanter, attraktiver Anlaufort, weil sie eben dort relativ sicher sein können, dass die Personen, mit denen sie sprechen, nicht unbedingt rausrennen, um dann mit anderen drüber zu reden.
Ja, und Fremde sind auch oft gute Ansprechpartner, weil die einfach eine andere Perspektive auf Dinge haben als dein Umfeld, ne?
Genau.
Du hast natürlich recht, ich glaube auch, dass viele sehr oberflächlich nachfragen, aber was ich sagen wollte, ist, glaube ich, eher, dass man heutzutage von Beziehungen, von Ehen, von anderen Beziehungen einfach mehr erwartet als vor 40, 50 Jahren. Man hat das früher oft getan, weil man das einfach getan hat, weil es keinen anderen Weg quasi gab, weil es auch ein Stück weit soziale Sicherheit für eine Frau geboten hat, weil sie eben weniger Möglichkeiten hatte oftmals. Und heute bindet man sich dann eben, weil man das möchte. Aber es gibt halt trotzdem noch Beziehungen, die dann irgendwie zusammen sind aus, weiß ich nicht, finanziellen Zwängen. Man hat ein Haus gekauft, man hat Schulden gemeinsam, man muss irgendwas abarbeiten. Man würde vielleicht getrennte Wege gehen, wenn nicht irgendwie was dranhängen würde. Ne? Die Kommunikation leidet schon lange, die Basis leidet. Und dann sucht man vielleicht irgendwie nach, ja, zumindest nach Verständnis anderswo. Ne? Einfach mal sich Luft machen.
Ja.
Egal, das ist jetzt alles, wie gesagt, sehr, sehr beziehungs- und gesellschaftsphilosophisch und auch sehr, sehr hypothetisch. Da interessieren mich auf jeden Fall eure Meinungen bei Insta. Schreibt die mal in die Kommentare, weil ich einfach wissen möchte, ob mein Bild irgendwie geteilt wird oder ob ich ein Schwarzseher bin.
Jetzt ist es so, Ali D. kommt also regelmäßig zu Vanessa, aka Christa, und die beiden reden erstmal nur. Was passiert dann?
Genau. Ja, durch seine Art erarbeitet er sich natürlich ihr Vertrauen. Ne? Er hat einfach niemals versucht, bisher irgendwie körperlich mit ihr zu werden. Also Sex war nie ein Thema. Und die beiden sprechen über vieles und er lässt auch immer wieder anklingen, dass er dabei ist, Gefühle für sie zu entwickeln und dass er ihr den Ausstieg aus der Prostitution ermöglichen möchte. Das passiert halt auch immer wieder, dass Freier sich dann in Prostituierte verlieben und die dann quasi rausholen möchten, exklusiv haben möchten für sich. In der Regel läuft das dann so, bei einer selbstbestimmten Person ist es dann natürlich so, dass die ganz klar den Job niederlegen kann. Bei Leuten, die dann irgendwie gezwungenermaßen irgendwo arbeiten oder die vielleicht auch von irgendwelchen Menschenhändlerringen explizit extra nach Deutschland geholt werden, müssen dann sogenannte Abstandszahlungen geleistet werden. Also dann legt der Zuhälter quasi fest, okay, du willst sie mitnehmen, dann schuldest du mir Betrag XY. Wenn das halt rüberkommt, dann darfst du sie nehmen. Das kann auch eine Rolle spielen, wenn eine Prostituierte beispielsweise den Zuhälter wechseln möchte, dann müssen auch diese Abschlagszahlungen gezahlt werden.
Mhm.
Das ist also eine Welt für sich auf jeden Fall alles, ne? Das ist ja.
Ja, aber war jetzt für mich tatsächlich auch die logische Schlussfolgerung, dass irgendwie sowas eintreten muss. Dass also zumindest auf dieser Ebene, wie die beiden sich bisher begegnet sind, es zu einer Form von Gemeinsamkeit oder sowas kommen muss.
Ja, wie gesagt, großes Vertrauen. Die beiden kommunizieren jetzt auch über ihre privaten Handynummern miteinander, nicht mehr so auf so einer dienstlichen Ebene, sage ich mal, sondern es ist ins Private verlagert worden. Und Ali erzählt ihr, dass er nicht nur, dass er sie rausholen möchte, sondern dass er Gefühle für sie hat, sondern auch, dass seine Lebenszeit limitiert ist. Er hat Krebs, sagt er. Stimmt auch nicht tatsächlich. Wird sich später herausstellen. Auch eine ganz, ganz ekelhafte Lüge, finde ich. Auch gerade, wenn du da mit einem Menschen irgendwie emotional connectest und dem dann vorlügst, du hast eine tödliche Krankheit und diese Person dann auch noch so in so eine Sorge sich dann noch reinmischt, ne?
Ja, allerdings.
Wobei, ob sie jetzt da Emotionen für ihn hatte, das wird ein Fragezeichen bleiben. Oder ob sie einfach nur einen netten Menschen in ihm gesehen hat, der ihr den Ausstieg ermöglichen konnte. Also inwieweit sie da emotional involviert war. Ich glaube nicht, dass es jetzt die große Liebe von ihrer Seite aus war.
Naja, also bisher klingt es wirklich so nach einer relativ, gewinnbringenden Situation für beide. Also von Emotionen höre ich bisher relativ wenig, außer, dass du halt eben gesagt hast, dass sich Ali in sie ein bisschen verliebt hat.
Ja.
Aber davon abgesehen ist es relativ opportunistisch beidseitig.
Naja, er schreibt ihr jetzt Liebesgedichte und nennt sie ganz schwülstig meinen Engel mit den blauen Augen. Also halt, er haut jetzt so richtig auf die Kacke. Und er verspricht, dass er ihr 500.000 Euro überweist, damit sie nach Rumänien zurückkehren und da vernünftig leben kann. Und spätestens jetzt ist er natürlich in einer Situation, wo diese Lüge ein Haltbarkeitsdatum hat. Ne? Also auch sein Auftreten als erfolgreicher Geschäftsmann hat jetzt quasi ein Haltbarkeitsdatum, weil spätestens wenn dann diese Überweisung nicht eintrifft, dann bricht sein Kartenhaus ja ein. Dann sie wird sich fragen, warum das nicht passiert ist. Ne?
Na klar. Und er möchte ihr, so die Lüge, diese 500.000 Euro überweisen, damit sie eben nach Rumänien zurückkehren kann.
Genau.
Aber nicht, damit die beiden gemeinsam dort leben können, oder?
Damit sie zurückkehren kann, genau.
Aber allein das sollte doch schon so ein Punkt sein.
Er wird ja sowieso sterben. Er hat ja Krebs.
Aber bis dahin leben sie noch gemeinsam oder nicht?
Genau, also er holt sie raus, er wird zeitnah an Krebs sterben, aber sie kriegt auf jeden Fall 500.000, damit sie dann machen kann, was sie möchte.
Also, okay. Also nach der gemeinsamen Zeit ist das quasi das Erbe, das sie dann gewinnen oder bekommen würde. Ja.
Genau. Und er schwelgt bis dahin so in dieser Illusion, dass er eine Beziehung führt mit einer attraktiven jungen Frau und freut sich auch schon so auf den ersten Geschlechtsverkehr quasi. Das will er so ein bisschen zelebrieren. Das soll halt außerhalb des Bordells stattfinden. Also in seiner Fantasie ist das wichtig, dass sie bis dahin nicht mehr in dem Beruf ist. Also dieses sie aus dem Beruf rausnehmen ist für ihn wichtig für seine Fantasie, weil dann ist sie reiner, als wenn sie noch arbeiten würde. Und dass er sie quasi aber aus ihrem Broterwerb rausnimmt, damit er seine scheiß Fantasie ausleben kann und sie dann danach quasi vor dem Nichts steht. Das ist ihm natürlich vollkommen, das ist ihm erstmal egal. Soweit denkt er wahrscheinlich gar nicht.
Ja, denke ich auch.
Gut, sie ist Mitte 20. Sie ist auch nicht so erfahren in dem ganzen Beruf und andere Leute, die mit ihr Kontakt haben, beschreiben sie auch als so ein bisschen naiv und verträumt. Und so reagiert auch ihre, ja, ich sag mal, Puffmutter, die Leiterin des Bordells, in dem sie arbeitet. Hm. Zu der kommt sie nämlich und die, und der erzählt sie jetzt, dass sie bald aufhören wird, für sie zu arbeiten, weil sie dann mit Ali D. leben wird und weil er ihr ein gutes Leben ermöglichen wird. Und diese Frau, die hat schon ein bisschen was gesehen, die hat auch schon so Menschen gesehen, die auf dicke Hose machen, die kennt auch das Klientel, was da rein und raus geht, und die erkennt auch, glaube ich, Lügner, wenn sie die sieht. Also ich glaube, du entwickelst in dem Beruf, glaube ich, auch eine ganz gute Menschenkenntnis.
Ja, und mit Sicherheit wird sie so eine Geschichte einmal im Jahr oder zweimal im Jahr von irgendwelchen anderen Mitarbeiterinnen auf jeden Fall hören. Definitiv sogar, ja.
Und sie versucht jetzt da an den Verstand von Christina zu appellieren und sie sagt, guck mal, wenn dieser Ali doch so viel Geld hat, warum fährt er dann mit dem alten Auto von seiner Mutter durch die Gegend? So, warum hat er kein schönes Auto oder kein eigenes Auto zumindest? Und warum hat er dich noch nicht zu sich nach Hause eingeladen? Warum trefft ihr euch immer hier? Aber Christina vertraut ihm halt, ne? Also er hat es wirklich geschafft, so einen Zugang zu ihr zu finden, und sie schlägt diese ganzen Kontra-Argumente in den Wind.
Okay.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach natürlich auch ein schöner Gedanke ist, ne? Ich komme hier raus aus der Sache, die ich eh nicht möchte, und hab dann vielleicht tatsächlich auch, ja, Geld. Ich muss diese Arbeit nicht mehr machen, hab Geld und kann dann machen, was ich möchte. Das ist ja auch eine schöne Zukunft, die einem da versprochen wird.
Ja, aber ich glaube, das liegt eher an ihrer Hilflosigkeit. Weißt du, sie ist in einem anderen Land, sie ist ja fremd, spricht die Sprache nicht, hatte keine Orientierungspunkte, kein System, das sie gefangen hat, also ja, im Sinne eines beruflichen Systems, und hat jetzt endlich mal einen kleinen Punkt, um anzukommen, ja, auch wenn es halt eben nur dieses Bordell ist, und dann ist da halt diese Person, ja, für sie ist ja alles neu im Land, weißt du?
Ja.
Also das darf man nicht vergessen, gerade wenn du halt irgendwie mal eine längere Reise oder sowas machst, da sind ja alle Schnittstellen zur einheimischen Bevölkerung, alle Kontakte, die du knüpfst, letztendlich so für dich total bedeutsam, währenddessen sie vielleicht für die Einheimischen vor Ort einfach so, ja, nebenbei sind, nebensächlich. Aber ja, du behältst das im Kopf, weißt du? Und du baust ja sozusagen erstmal das Fundament deiner Wirklichkeit auf. Und das hat sie hier auch getan, und dann hat sie das wahrscheinlich einfach so hingenommen als gegebene Tatsache, würde ich sagen.
Wahrscheinlich, ja. Der Ausstieg aus der Sexarbeit läuft auf jeden Fall besser oder reibungsloser, als das bei anderen wahrscheinlich passieren würde. Die Betreiberin des Bordells nimmt auf Betreiben von Christina die ganzen Fotos runter, die auf der Seite veröffentlicht wurden, quasi so als Appetizer, als Werbung. Und sie kann den Betrieb auch verlassen. Also sie hat freiwillig begonnen zu arbeiten. Sie kann auch freiwillig aufhören zu arbeiten. Da werden keine ominösen Schulden erfunden oder keine Abschlagszahlungen nötig. Also sie kann diese Arbeit ganz normal beenden. Schon mal ein Vorteil.
Definitiv.
Und ja, ist jetzt dann quasi frei mit einem Ali, der ihr Liebesgedichte schreibt und der ihr 500.000 Euro verspricht und der immer noch nicht zudringlich geworden ist, was für sie, wie gesagt, dieses Vertrauen einfach verstärkt, ne? Weil sie hat ja auch ein ganz anderes Männerbild. Sie hat ja bisher auch eher erfahren, dass Männer zu ihr kommen, einfach mit der eindeutigen Absicht, sie einfach nur als eine Ware zur Befriedigung ihres Triebes zu sehen. Und jetzt lernt sie jemanden kennen, der halt Nähe sucht und der bisher noch keinerlei Moves gemacht hat und keinerlei Versuche gestartet hat, mit ihr intim zu werden. Das ist ja klar, dass das ihr Vertrauen weckt, irgendwie nach den anderen Erfahrungen, die sie gesammelt hat.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und jetzt ist sie halt eben draußen. Haben die sich jetzt mittlerweile mal irgendwo draußen getroffen? Also sie beendet diesen Job, hat noch nach wie vor ihre Wohnung, und so, was passiert dann? Dann muss es doch mal irgendwann so den nächsten Schritt geben, der ihr versprochen wurde.
Am 18. Januar 2012 soll es das erste Treffen in freier Wildbahn geben, sage ich mal, also außerhalb des Bordells. Und wieder lädt Ali sie nicht in seine Wohnung ein oder in sein Haus, sondern die treffen sich in ein Luxushotel am Düsseldorfer Hafen. Da hat Ali eine Suite gemietet. Die treffen sich gegen 11 Uhr da und verbringen den Tag miteinander, immer noch ohne dass irgendwelche sexuellen Dinge passieren. Ali möchte das offensichtlich, aber sie hält ihn quasi noch so ein bisschen auf Abstand. Also jetzt für ihn ist das jetzt okay vom Setting her, ne? Sie hat aufgehört zu arbeiten, sie ist jetzt außerhalb dieses Umfeldes. Er wird jetzt langsam so ein bisschen zudringlich, er hat sich da, glaube ich, auch was von versprochen, und sie schiebt das aber noch so ein bisschen auf. Also sie mag ihn, aber sie mag ihn halt nicht so sehr, ne? Also nicht so auf diese Art und Weise. Im Laufe des Tages wird dann klar, dass an dem Tag wahrscheinlich nichts passiert. Ali verlängert dann den Aufenthalt in dieser Suite um eine weitere Nacht. Also er mietet den nächsten Tag und die nächste Nacht noch dazu, in der Hoffnung, morgen geht dann was. Gegen 19 Uhr gehen sie im hoteleigenen Restaurant essen. Da gibt's hochklassige Speisen. essen quasi so eine Stunde, chillen danach noch ein bisschen im Hotelzimmer, aber die Nacht verbringen sie da nicht zusammen. Sie kehrt in die WG mit ihrer Freundin zurück und übernachtet dann da. Auch er bleibt allein in der Suite. Das wird er sich auch anders vorgestellt haben. Und das wird natürlich nach seinen ganzen, wie soll ich sagen, Versuchen, sie zu überzeugen und ihr Vertrauen zu gewinnen, wahrscheinlich auch so ein für ihn eine empfundene Niederlage irgendwie sein, ne? Aber sie kommuniziert offensichtlich ihre Grenzen relativ klar und kehrt in ihre WG zurück.
Dann verstehe ich aber diesen ganzen Deal zwischen den beiden nicht. Ich habe das so verstanden, dass du zwar eben sagtest, Gefühle eher von seiner Seite ausgehen, aber dennoch haben sie sich doch irgendwie auf eine Gemeinsamkeit, auf eine gemeinsame Beziehung oder sowas committed, oder nicht?
Ja, aber ich glaube, dass das für sie dann auf einmal so komisch und plump kam, dass er auf einmal jetzt dann den Sex eingefordert hat, wenn das vorher kein Thema war, weißt du? So nach dem Motto, jetzt haben wir hier ein schönes Hotelzimmer, jetzt wird geknallt, so. Und das war für sie dann aber irgendwie so, ja, plump einfach. Ich glaube, sie hat sich da mehr von versprochen. Oder
sie hätte wahrscheinlich gerne ein gemeinsames Leben mit ihm gehabt, mal sein Zuhause gesehen und so, all das Normale, ja, quasi. Ja.
Oder hat eben diese Beziehung nicht in ihm gesehen, ne? Das kann ja, vielleicht war er einfach nur ganz unromantisch ihre Exit-Karte aus diesem Bordellbetrieb. Wie auch immer, am nächsten Tag besuchen die beiden gemeinsam das Gewerbeamt und melden sie als freiberufliche Sexarbeiterin ab. Also sie ist jetzt dann offiziell auch keine Prostituierte mehr. Und sie verbringt auch den nächsten Tag, den 19. Januar 2012, in diesem Hotel. Und Christina schreibt ihrer Freundin und Mitbewohnerin, dass sie um 1 Uhr zu Hause sein wird. Und halb zwölf Uhr nachts telefoniert sie ja nochmal mit ihrer Mitbewohnerin und versichert dann da auch wieder, dass sie zu Hause sein wird um 1. Sie kommt aber nicht. Irgendwann zwischen halb zwölf und 1:15 kommt es zum Mord. Ali flüchtet aus dem Hotel. Er hat sie quasi mit mehreren Messerstichen getötet. Die Hotelangestellte, das Zimmermädchen, findet sie am nächsten Tag in ihrer Blutlache. Natürlich ist Ali super schnell ermittelt. Er hat das Hotelzimmer auf seinen Namen gemietet. Ihre Kolleginnen im Bordell wussten die ganze Zeit, wer sie umgarnt hat, mit wem sie Zeit verbringt. Der SMS-Verkehr zeigt sich dann. Also es ist halt eine total sinnlose Flucht. Er ist halt innerhalb eines Tages quasi ermittelt.
Ja, klar, kann man sich vorstellen.
Was genau die Sache ausgelöst hat, weiß man nicht so genau. Er schweigt dazu, aber man geht davon aus, dass so ein bisschen sein Lügenkonstrukt da angefangen hat zu bröckeln, dass er da vielleicht auch irgendwie in der Wut darüber, dass sie ihn weiterhin zurückgewiesen hat, irgendwie gesagt hat, oh, ich habe so viel ausgegeben für dich und ich habe das alles gar nicht, ich habe mir das irgendwie, weißt du, so, ich habe Schulden aufgenommen für dich und du hältst mich hin, so nach dem Motto.
Ich wollte gerade sagen, also hier so Luxushotel irgendwie mitten am Rhein oder was in Düsseldorf, das ist natürlich super teuer, ja, also das ist auch schön, irgendwie schickimicki essen gehen und all das, da kommen ja einige 100 Euro zusammen, ja, die hatte er ja nicht einfach so.
Nee, dafür hat er beispielsweise ein Handy, eins seiner Handys verkauft und auch irgendwelche anderen Elektrowaren aus seinem Haushalt, um sich das leisten zu können. Also wie gesagt, das war immer so bei ihm so eine Rechnung, so Geld reinholen, um diesen Luxusschein aufrechtzuerhalten, aber irgendwie alles so auf Kante genäht, ne? Ja. Er hatte sogar hier, weil sie misstrauisch wurde langsam, was auch mit dieser Überweisung ist, weil das schon lange versprochen war, diese 500.000 Euro. Aber noch nichts passiert war, hatte er quasi in seinem Handy, in seinem E-Mail-Provider Mailverkehr mit einem Bankkundenberater gefälscht, um ihr das zu zeigen. So, er hat quasi fingiert, dass er einem Berater von der Schweizer Bank geschrieben hat, er soll ihm das Geld schicken. Und dann so ein bisschen die Erklärung dafür, dass es länger dauert, weil dann dieser vermeintliche Kundenberater auch gesagt hat, ey, bei so einer großen Summe dauert das ein paar Tage. Also er hat sich schon auch extreme Mühe gegeben, dieses Konstrukt aufrechtzuhalten.
Ja, und doch verstehe ich das Ganze nicht, was sie ihm gesagt haben muss, weißt du? Also erstmal natürlich total tragisch, dass sie an so einen Typen gerät und dann ja letztendlich von ihm dann umgebracht wird. Nur was ich nicht verstehe ist, in dem Moment, wenn sie diesen Deal eingehen, hey, pass auf, ich hole dich hier raus und überweise dir das Geld, ich habe auch nicht mehr lange zu leben, dann wird sie ihm doch auch irgendwas versprochen haben. Weißt du, das wird doch nicht nur so gewesen sein, dass er das so aus Goodwill ihr angeboten hat und sie das so wirklich so naiv hingenommen haben kann.
Das kann so sein, aber manche Männer sind ja auch so, dass sie sehr viel überinterpretieren, wenn eine Frau einfach mal nett zu ihnen ist. Vielleicht war sie einfach nur nett, hat aber nie konkret gesagt, ich will eine Beziehung mit dir haben, ich will mit dir zusammen sein. Und er hat einfach ihre Nettigkeit fehlinterpretiert, weil er an sich bei Frauen nicht besonders gut angekommen ist und hat dann einfach nicht gesehen, dass es die Nettigkeit auf diese Personen abzielte, die er spielt und nicht auf ihn selber, weißt du?
Ja, 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 ja. dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein.
Er ist natürlich super schnell ermittelt, er flüchtet nach Ankara, was natürlich auch direkt kein gutes Bild dalässt und kommuniziert dann von da mit den deutschen Medien und sagt, er hätte sie nicht getötet, er hätte sie schon tot im Zimmer vorgefunden, wäre dann in Panik geflüchtet, weil ihm eh keiner glauben würde. Die deutschen Behörden lassen ihn dann im Glauben, dass man ihm diese Geschichte glaubt, dass er doch bitte nach Deutschland zurückkommen soll als Zeuge, dass er dann aussagen kann. Und er ist dumm genug, das auch zu tun und ist dann natürlich direkt als Tatverdächtiger verhaftet. Also ist natürlich klar, dass die ihm diese Geschichte keine Sekunde geglaubt haben, ne?
Und was so, war das Tatmotiv? Also wurde er dann nochmal interviewt danach? Hat er dann mal ausgepackt?
Dazu schweigt er. Also 10 Tage nach dem Mord wird er dann verhaftet. Was genau passiert ist, ob er weiter mit ihren Zurückweisungen nicht leben konnte oder ob sie wirklich dahinter gekommen ist, dass er lügt und ihn damit konfrontiert hat, dazu schweigt er. Das wird niemals richtig rauskommen.
Hm.
Ja. Auf jeden Fall sind die Behörden auch vollkommen sicher, das Gericht auch sicher, es gibt keine dritte Person, es gibt niemanden, der sie umgebracht hat und er sie dann gefunden hat, also Überwachungskameras werden ausgewertet und so weiter und so weiter und es gibt einfach keine Möglichkeit, dass da jemand sich irgendwie Zugang verschafft hat, um diesen Mord zu begehen und dann geflüchtet ist und dass er so, ja, als Finder dann quasi über sie stolpert oder so. Ja. Er zeigt auch keine Regung vor Gericht, also er ist da total abwesend. Und ja, wie gesagt, das ergibt dann mit dem Bild, das andere Frauen von ihm zeichnen, eben dieses Gesamtbild, dass er einfach so ein notorischer Lügner ist, der Frauen nur so für sich gewinnen kann.
Mhm.
Er beteuert bis zum Schluss seine Unschuld, aber natürlich glaubt man ihm das nicht. Er wird dann zu 10 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt, allerdings nach 8 Jahren auf Bewährung entlassen. Er hat sich gut geführt, bis er dann in der Nacht vom 4. Juli 2020 wieder eine Sexarbeiterin im Hotel angegriffen hat. Gleiches Schema. Wieder versucht hat, der irgendwie die rauszuholen aus der Sexarbeit, der irgendwie ein tolles Leben versprochen hat. Die konnte allerdings schwer verletzt fliehen. Das Gericht ordnet jetzt Sicherheitsverwahrung an und steckt ihn quasi lebenslang hinter Gitter. Und da wird er jetzt auch verbleiben.
Wow, das ist heftig alles. Sehr, sehr heftig. Und all diese Aussagen, die wir jetzt hier haben oder alle Informationen, die du jetzt geliefert hast, beruhen wahrscheinlich auf Aussagen von Christa, nehme ich jetzt mal an, oder? Und vielleicht auch noch von der Bordellbetreiberin, was man so der Presse entnehmen kann.
Genau, genau. Mhm. Ja, genau, Presseberichte. Dann gab es, wie gesagt, gab es mal irgendwie so einen Artikel, wo dann auch ihre Mitbewohnerin zu Wort gekommen ist, diese Bordellbetreiberin, die dann halt auch explizit gesagt hat, dass sie ihr abgeraten hat von der ganzen Sache und so.
Schlimmer, schlimmer Fall, ja.
Ja, der auch diese Risiken ganz deutlich zeigt. Ne? Da kommen dann Leute, die sich das Vertrauen erschleichen und dann auch mit den Sehnsüchten dieser Frauen spielen, vielleicht das alles hinter sich lassen zu können und dann eben letzten Endes dann auch wieder zur tödlichen Falle werden.
Ich wollte gerade sagen, die vermeintlich korrekt sind, ja, die vermeintlich einfach nur mal jemanden zum Anlehnen brauchen, zum Austauschen brauchen und dann tickende Zeitbomben darstellen.
Ja, ja. Man kann den Menschen eben nur vor den Kopf sehen, ne? Und ja, man weiß da nicht, was da in manchen Menschen tickt und brodelt.
Genau. Wow. Ja, Fabian, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz schlimmer Fall. Generell eine ganz schlimme Geschichte mit dieser Prostitution, die uns ja leider immer wieder begegnet. Aber für die heutige Folge haben wir keine Zeit mehr, das weiter zu diskutieren tatsächlich.
Das stimmt. Ich entschuldige mich auch für den ausschweifenden Einstieg, aber diese Zahlen waren mir einfach mal wichtig für den Kontext. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du an meiner Seite wieder warst und wir alle sehen und hören uns am 31.07. live im Siegener Schlosspark. Wir freuen uns über jedes Gesicht, das wir da sehen können.
Wir freuen uns auf euch, Leute. Macht's gut. Ciao.
Ciao.